unterwegs mit Jesus. Und heute eine besondere Herausforderung, nämlich die, ob wir uns zur Buße hingezogen fühlen. Und da möchte ich erst einmal einen kurzen Vorspann geben, bevor wir in die Geschichte einsteigen und dann uns auch fertig machen mit Kleidung und auch mental uns vorbereiten, auch in die Ebene von Jericho zu ziehen, wo Sabine war. Ich bin angeregt worden von jemand, der zu mir gesagt hat: Peter, ich kenne das so mit der Buße. Da ist im Gottesdienst Gelegenheit, dass Menschen nach vorn gehen können und erzählen können, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, was sie durch Jesus gelernt haben und nun richtig machen und wodurch es ihnen besser geht. Und ich habe überlegt, ja, das kenne ich auch, aber das ist nur ganz vorsichtig und ansatzweise bei uns. Also wir haben auch eine Zeit, dass Leute nach vorn kommen können, erzählen können, was sie erlebt haben und natürlich auch erzählen können, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist und was sie besser machen wollen, wo sie Buße getan haben oder wo sie eine Umkehr vollzogen haben. Und diese Gedanken heute sollen uns dazu Mut machen, auch das in einer guten Art und Weise zu praktizieren. Denn darauf liegt, glaube ich, eine große Freude und großer Segen. Aber nun erstmal drifte ich ab in die Untiefen der deutschen Sprache, weil dieses Hingezogen zur Buße, das ist ja so ein Paradox. Also wenn ich das Wort Buße höre, dann schreckt das mich ab. Dann will ich das gar nicht. Und ich glaube, dass dieses Verständnis von Buße auch nicht okay ist. Wenn wir Buße hören, also mich interessiert zum einen, was ist mit der deutschen Sprache los? Aber zum anderen auch zum Beispiel, wie ist es in Farsi? Was steht dort? Oder in Moldawisch? Was steht dort? In dem Bibelvers: tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Wie wird das Wort Buße übersetzt in eure Sprache? Darüber können wir uns nachher unterhalten. Ich bin gespannt drauf. Doch jetzt zur deutschen Sprache. Die Menschen um uns herum kennen das Wort Buße am meisten im Wort Bußgeld. Da gibt es die Bußgeldstelle und die möchte Geld von uns. Wer hat das schon mal erlebt? Oh, viele. Ja. Ein bisschen präziser, ich muss sagen, es gibt Unterschiede. Es gibt nämlich zuerst gibt es bei kleineren Vergehen gibt es eine Verwarnung. Ein Verwarnungsgeld ist kein Bußgeld. Ein Verwarnungsgeld wird nicht registriert, da wird man nicht irgendwo an eine schwarze Tafel geschrieben, sondern es ist so quasi so der Zeigefinger. Und wenn ich aber mit der Verwarnung nicht einverstanden bin, dann kann ich mich dagegen auflehnen. Und wenn dann der Staat sagt, ist aber trotzdem richtig, dann wird es ein Bußgeld. Und dann werde ich registriert und dann wird es teurer. Ein Bußgeld bekomme ich zum Beispiel, wenn ich in der Stadt, wo ich nur 50 km/h fahren darf, 70 km/h fahre. Und dann frage ich mich, also wen büße ich jetzt? Dem Staat? Habe ich dem Staat was getan? Nö. Also der hat keinen Schaden durch mich. Habe ich irgendeinem Fußgänger was getan? Nö, alle leben noch. Keiner verletzt. Dieses Wort Buße ist in dem Sinne eigentlich Mumpitz. Also Mumpitz ist Käse. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das unsere iranischen Freunde oder moldawischen Freunde verstehen. Es ist Quatsch. Ja. Woher kommt das Wort? Das Wort kommt von dem altdeutschen Wort Buße mit SZ. Und das kommt wiederum auch von dem Wort Bass. Also nicht von dem Bass, sondern von dem Bass, von dem das Wort besser kommt. Also mit der Buße, wenn ich etwas büße, mache ich etwas besser. Und so war das Wort Buße damals das Wort für reparieren, für flicken. Und der Lückenbüßer ist ein deutscher Handwerksberuf, nämlich der Maurer. Der Maurer büßt die Lücken zu im Mauerwerk. Und so gab es auch, als dann die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut wurde, als die Juden zurückkehrten aus der Gefangenschaft, dann gab es die Lückenbüßer, die die Mauern wieder zugeflickt haben. Daher kennen wir den Begriff. Allerdings, wahrscheinlich hat sich die Bedeutung so gewandelt, dass wir uns nicht mehr bewusst sind, was das heißt. Das heißt, Buße heißt, etwas wieder okay machen. Besser machen, am besten machen. Und vielleicht ist es so besser dargestellt, wenn zum Beispiel ein Kind dem anderen sein Spielzeug wegnimmt. Und dann schimpft die Mama und dann sagt, gib das wieder zurück. Und das Kind will nicht so richtig, weil es ja ein Schatz ist, so ein Spielzeug zu haben. Also ihr habt schon gemerkt, ich nehme ein Beispiel aus einem Bereich, der uns nicht so nahe geht, aber im Erwachsenenbereich geht das genauso. Das Kind möchte das Spielzeug haben, weil das schön ist. Aber dem anderen Kind fehlt das. Das andere Kind hat einen Schaden davon. Da ist ein Riss. Und wenn das Kind dann überzeugt wird, dieses Spielzeug wieder zurückzugeben, dann ist das im alten deutschen Sinn Buße. Ja, also Buße ist ein aktives Tun, um etwas zu reparieren, zu flicken, wieder gut zu machen. In der Hoffnung, dass auch im Inneren etwas passiert. Also das Kind muss es ja nicht gut finden, das Spielzeug wieder zurückzugeben, aber die Mama hat es gesagt, was will es machen? Und jetzt kommen wir zu dem Wort der Buße. Luther hat es mit Buße übersetzt. In der Bibel, in Griechisch, steht Metanoia. Metanoia, ein griechisches Wort. Und ihr kennt das? Eigentlich heißt es Metagnoia. Es setzt sich zusammen. Also wenn wir lesen in Matthäus zum Beispiel, tut Buße, dann steht da Metanoia. Denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Oder der Johannes sagt, bringet der Buße würdige Frucht. Metanoia, Metagnoia. Das Wort Gnoia kommt von Gnosis. Gnosis, das kennen vielleicht manche, das ist so, da ging es um den Geist, um den Sinn. Gnosis heißt Erkenntnis, Einsicht, Urteil und es ist ein innerer Prozess. Also während wir im Deutschen von dem äußeren Prozess auf den inneren kommen, ist im Griechischen zuerst ein innerer Prozess, der hoffentlich ins Äußere geht, der sich zeigt in Früchten. Deswegen sagt Johannes, bringt der Buße würdige Frucht. Also die Buße ist ein innerer Prozess, ein Geistesprozess. Und dann geht es nach außen. Und so verstehe ich es, meine ich, versteht es das Neue Testament, also die Schreiber, die es geschrieben haben, das Wort Metanoia. Aber das hat noch viel mehr zu sagen, das Wort Metanoia. Es wird auch ganz gern mit Umkehr oder Sinnesänderung übersetzt. Auch das trifft es nicht ganz. Denn im Griechischen, im Altgriechischen gibt es gnosimacheo als Meinung ändern. Dieses Wort wurde aber nicht genommen, sondern es wurde dieses geheimnisvolle Wort Meta vorgesetzt. Und Meta ist geheimnisvoll. Also Meta, Metaphysik, Metamorphose. Was es alles gibt mit Meta, was bedeutet dieses Wort? Ganz komisch. Im Griechischen ist die Hauptübersetzung, Meta heißt mitten. Also es klingt im Deutschen fast ähnlich. Meta und mitten. Irgendwas in der Mitte. Aber auch gleichzeitig darüber oder dahinter. und nicht nur etwas Starres, also etwas Unbewegliches, was in der Mitte oder darüber oder dahinter ist, sondern es ist ein Wort, welches eine Bewegung ausdrückt, nämlich zu etwas hin sich bewegt. Und das mit dem Sinn zusammengekoppelt, Metanoia. Was meint dieses Wort? Also es ist für mich ganz schwer gefallen, mich da hinein zu versetzen. Was empfanden die Menschen zur Zeit der Bibel, als sie dieses Wort verwendet haben? Und ich finde, also ich bin noch lange nicht am Ende da und es ist ein ganz, ganz vorsichtiges Tasten zu spüren, was die meinten. Ich meine zu hören, dass es darum geht, dass der Geist in die Mitte kommt. Ich finde zu mir. Ich komme in meine Tiefe hinein. Also ich wende mich nicht nur einfach um, sondern ich werde reicher. Ich werde in der Tiefe reicher. Ich verstehe mehr. Oder ich bekomme mehr Übersicht. Übersicht. Es ist nicht einfach eine Sinnesänderung. Es ist eine Sinneserweiterung, eine Sinnestiefe, die stattfindet mit dem Wort Metanoia. Und jetzt können wir auch schon ein bisschen nachvollziehen, warum Buße etwas Wunderbares ist. Es ist fantastisch, wenn man seinen Sinn ein Stück erweitert bekommt, wenn ich mehr lerne vom Leben, wenn ich die alten Gedanken, die ich habe, damit quasi automatisch ablegen kann und sie durch tieferes Verständnis ersetzen kann. Es macht einfach Spaß, es ist eine Freude, sich zu verändern, nicht der Gleiche zu bleiben, sondern durch eine Erkenntnis der Sünden, dass man reicher wird und sich hin entwickeln kann zum Schöpfer. Ich finde das ein fantastisches Angebot. Und das hat mit dem Wort Buße, so wie wir es in Bußgeld verstehen, rein gar nichts zu tun. Im Sinne des Bußgeldes, des zu schnell Fahrens, würde es heißen, dass ich von mir aus innen drin einsehe, es ist doch völlig Quatsch, 70 zu fahren, wo 50 erlaubt wird. Weil ich ganz genau den Gesetzgeber verstehe, weil der Gesetzgeber nämlich weiß, wenn ich 70 fahre, habe ich ein erhöhtes Risiko, jemand umzufahren. Ein erhöhtes Risiko, jemandem Schaden zuzufügen. Und das möchte ich nicht. Und weil ich das nicht möchte, fahre ich vorsichtig. Und wenn der Gesetzgeber seine Vorschriften erlassen hat, dann erkenne ich den Sinn darin an. Das ist ein tieferes Verständnis von diesen Vorschriften, denen ich mich freiwillig und gerne beuge. Und so kann auch in einer Gemeinde so eine Vorschrift, die vielleicht ungesprochen im Raum liegt, sehr hilfreich sein. Nur in einer Gemeinde passiert es häufig, dass wenn zum Beispiel jemand nach vorn kommt und sagt, also liebe Leute, ich habe mit Rauchen aufgehört und ich weiß, dass Rauchen ganz falsch ist und jetzt mache ich es richtig, ich rauche nämlich nicht mehr. Dann ist das ja schön für die Person, aber für alle anderen, die noch offen oder heimlich rauchen, ist das ziemlich schwierig, weil man fühlt sich ja sofort mitschuldig. Und das ist eine Situation, die ist nicht ganz ohne. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, der du den Splitter im Auge des anderen siehst, stopp, schau erstmal den Balken in dein Auge an und entferne ihn und mit diesem besseren Blick, den du dann hast, darfst du dich ganz vorsichtig an den Splitter des anderen zu schaffen machen. Das heißt, es geht in allererster Linie um mich selber. Es geht nur um mich. Den anderen brauche ich dabei gar nicht sehen. Der andere braucht sich nicht angesprochen fühlen. Wenn er sich angesprochen fühlt, dann nicht aus Gruppenzwang, sondern weil es aus einem tiefsten Inneren kommt. Das ist wichtig. Und so, finde ich, kann Buße etwas Wunderbares sein. Doch nun zu unserer Geschichte. Wir befinden uns in der Jordanebene und sind nahe der Stadt Jericho, da, wo es diese wunderbaren Feigen gibt, die es nachher zu essen gibt. Die Datteln gibt, ja genau. Und wir laufen dort mit einer großen Menschenmenge. Und mitten in uns ist Jesus. Und er läuft mit uns. Und wir gehören zu seiner engeren Jüngerschar. Und wir beobachten unseren Meister ganz genau. Und wisst ihr, was er vorhin getan hat? Da war ein Mensch am Straßenrand, der hat geschrien. Der konnte Jesus nicht sehen, er konnte ihn aber sehr wohl hören. Und er wollte geheilt werden. Der wollte endlich wieder sehen können. Er träumt von Sehen. Er leidet unter dem Blindsein. Und da kommt jemand, dem er es zutraut, dass er ihn heilen kann. Und dann schreit er. Und wir haben gesehen, wir haben in das Gesicht von Jesus gesehen, wie er sich voller Empathie diesem Blinden zuwandte. Er hat es nicht nötig gehabt, weil die Menschen umher, die jubelten über ihn. Er war der King. Er war der, der, wo man sagt, oh, den möchte ich auch mal so in der Rolle sein. Und dann sieht er dieses arme Würstchen und wendet sich ihm zu und gewinnt ihn lieb. Und wenn Jesus schaut, wenn Jesus sieht, dann sieht er das Leben des Menschen wie aufgeblättert. Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können. Manchmal geht es mir auch so ein ganz kleines bisschen, vielleicht euch auch, dass wenn wir mit einem Blick auf einmal viel mehr einfangen, als wir meinen, möglich ist einzufangen. Und Jesus war darin der Meister. Und er hat ihn gesehen. Wir wissen nicht ganz genau, was er gemacht hat, wie er das gemacht hat, aber auf einmal konnte der Blinde wirklich sehen. Und da wurden bestimmt auch Tests gemacht, na, wo ist mein Finger? Da. Ah, wirklich, das ging. Er sah. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Freude war? Wie die alle gejubelt haben? Wie die außer sich waren? Und mit so einer begeisterten, enthusiastischen Volksmenge sind wir in Jericho eingezogen. Eine Stadt am Jordan. Und von Jericho aus ging es dann eine ganz lange Strecke nach Jerusalem, immer steil nach oben. Aber da unten ist erstmal gemütlich. Da ist Landschaft, da sind Plantagen, da sind Menschen. Und diese Menschen freuen sich, wenn jemand da ist, der tief ins Herz sehen kann. Und so lesen wir weiter eine Geschichte, die schon fast jeder gehört hat. Vielleicht schon x-mal. Es ist die Geschichte von Zachäus, der auf einen Baum stieg, um Jesus zu begegnen. Sie steht in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und Jesus ging in die Stadt hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Da war also ein Mensch namens Zachäus. Und er war ein Oberzöllner. Und das sagt schon sehr viel. Das einfache Volk, zu der Zeit gab es sehr viele, die viel weniger als heute vielleicht Hartz IV bekommen und die echt Hunger hatten. Die hatten nicht nur geistlichen Hunger, sondern die hatten wirklich Hunger. Vielleicht 70-75% der Menschen damals waren bettelarm. Und da war einer, der war reich. Und wie denkt man so, wenn man bettelarm ist und man begegnet einen, der reich ist? Und das macht die Sache noch schlimmer. Der Oberzöllner war noch dafür verantwortlich, dass er sich nach besten Kräften bereicherte. Das heißt, er tat manches, was nicht ganz sauber war. Er nutzte seine Stellung aus, um hin und wieder mehr zu verlangen, als er verlangen durfte. Und das machte ihn natürlich noch beliebter im Volk. Und deswegen musste Jesus Angst haben, dass die Menschen nicht ihm zujubelten, sondern dem Zachäus. Andersrum, den Zachäus hätten sie bestimmt am liebsten gekillt. Und dieser Zachäus, dem es eigentlich gut ging, der alles zum Leben hatte, sein eigenes Haus, genug zu essen, Reichtum, der wollte Jesus sehen. Und nun frage ich mich, warum wollte der Jesus sehen? Ich meine, es muss sich doch rumgesprochen haben, dass Jesus nicht gut auf Reichtum zu sprechen ist. Dass er gesagt hat, es ist schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Da hat es ein Kamel leichter, wenn es durch ein Nadelöhr geht. Kann der diesen Spruch nicht? Irgendetwas in dem Zachäus war hungrig. Er hatte, ich will mal das Wort sagen, er hatte eine Beziehungssehnsucht. Eine Beziehung ist also, wenn Menschen oder wenn Personen merken, dass sie den anderen brauchen. Dann kommt man zueinander. Man trifft sich zum Feiern, zum Geburtstag feiern zum Beispiel. Man trifft sich in der Gemeinde. Man begegnet sich beim Kaffee, man lädt sich ein, man erzählt voreinander und dann ist diese Sehnsucht ein Stück gestillt und man kann weitermachen. Und diese Bindungsfähigkeit, dieser Bindungswunsch, dieser Beziehungswunsch in jedem Menschen, der macht es zum Beispiel möglich, dass Menschen sich begegnen. Und wenn Menschen unterschiedlichen Geschlechts sich begegnen und sich einander angezogen fühlen, dann ist das so eine Unterart dieser Bindungsfähigkeit. Und wenn ein Mensch sich mit einem Tier begegnet und man fühlt Sympathie und das Tier fühlt Sympathie und man merkt das, dann ist das auch so eine Unterart dieser Bindungsfähigkeit. Und im menschlichen Leben benötigen wir Bindungen. Ich vermute, als ihr aus dem Iran hierher kamt, hier nach Deutschland, und alles ist fremd, alles ist neu und man hat noch nicht richtig Freunde, ist da nicht eine ganz tiefe Sehnsucht im Herzen, am liebsten nach zu Hause wieder? Das ist diese Bindungssehnsucht und die ist in jedem Menschen drin. Und wenn Menschen es fertig bringen, in ihrem Leben eigene Mauern zu errichten, nämlich zum Beispiel, indem sie den anderen betrügen und die Bindung zum anderen abbrechen damit und über diese Mauern nicht mehr drüber kommen selber und dann drunter leiden, weil sie keine Bindung mehr herstellen können, dann ist das ein Drama. Und dieser Zachäus, der hat gewusst, Jesus ist der Meister der Bindungsreparatur. Der kann das. Und das hat ihn neugierig gemacht. Also da bin ich mir fast sicher, das war nicht einfach nur mal so eine oberflächliche Neugier, ich will mal gucken, wer das ist, sondern der wusste, da ist jemand, der hat ein Mittel gegen mein Leiden. Und mein Leiden ist, dass ich isoliert bin aus der Gesellschaft. Die Leute verachten mich. Ich bin zwar Herr über sie. Ich sage, was sie mir geben sollen, aber die verachten mich. Die hinter dem Rücken wird getuschelt. Die machen mich fertig. Und mein kleiner Kreis, den ich vielleicht noch am Freunden habe, den kann ich auch nicht wirklich trauen. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und so lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Also der Zachäus war klein, aber er war behende. Und er stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er Jesus sehe, denn er sollte dort durchkommen. Also wie die Friedensfahrer, die jetzt durch einen bestimmten Ort kommen und Menschen stellen sich auf und alle wollen mal diesen Augenblick festhalten, so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass Zachäus einfach sich schon vorneweg postierte und wusste, da kommen die ganzen Menschenmengen, ich kann den Jesus nicht sehen, ich will ihn ins Auge, ich will ihn genau anvisieren. Ich möchte sein Geheimnis erfahren. Und einzige Möglichkeit, etwas Übersicht. Also er stieg auf einen Baum. Tolle Leistung. Also das ist mir gleich sympathisch. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte Zachäus und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Boah. Also Jesus lädt sich quasi selber ein. Ich stelle mir das so vor. Und ihr seid ja die Mitbeobachter. Ja, ihr seht diesen Zachäus auf dem Baum. Wir sind ganz nah an Jesus dran. Und dann sehen wir einen kurzen Blickwechsel. Und dann ist Einigkeit da. Und dann sagt Jesus, weil es der Zachäus nicht kann: Steig herunter, ich habe dich gesehen und ich muss heute bei dir zu Hause bleiben. Also ich vermute mit Übernachtung. Und Zachäus, der stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Das heißt, Zachäus, der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Der war glücklich. Warum? Weil er eine Ahnung hatte, dieser Jesus, der hat mich gesehen. Der hat mein Problem gesehen. Der hat mich ernst genommen. Und dem interessiert nicht, was ich getan habe. Den interessiert nicht, was ich alles falsch gemacht habe. Das interessiert ihn einfach nicht. Der will einfach zu mir nach Haus. Der will einfach mit mir essen und trinken. Er will einen Ort haben, wo er schlafen kann. Und ich vermute mal nicht Jesus allein, denn so die engsten Jünger, das sind ja wir dann in dem Augenblick, wir dürfen dann auch mit uns eine Ecke suchen, dürfen uns dort ein bisschen Stroh niederlegen, dürfen etwas essen vorher, etwas trinken und können ganz genau beobachten, was in diesem Haus stattfindet. Und als die Leute es sahen, murrten alle und sagten, also murren ist, das ist doof. Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Und jetzt hat sich diese Euphorie der Menge, hat es umgeschlagen in ein, sieht der denn uns gar nicht? Wir sind doch auch noch da. Wir sind doch die, die ihn mit unserer Sympathie auf den Händen tragen. Und nun kehrt er bei einem ein, der uns geschädigt hat, der uns fertig macht, will dort seine guten Speisen genießen. Und Jesus, der denkt sich, oh, das Volk murrt, die denken schlecht über mich. Das kann ich nicht tun. Ich werde doch nicht dort herbergen. Nee, das ist sowas von egal bei Jesus. Der interessiert sich nicht, was die anderen denken. Ist auch spannend, ja. Natürlich weiß er, dass die nicht zufrieden damit sind. Aber er hat einen Plan. Und er weiß, dass dieser Zachäus ist vielleicht der Schlüssel für eine ganze Stadt. Und er findet zum Zachäus. Und die Leute sollen denken, was sie wollen. Die können murren, die können ihren Unmut äußern. Ist okay, lass sie machen. Und Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn. Und jetzt gehe ich davon aus, dass dieses ein bisschen später erfolgte. Es steht nichts weiter da, das ist das Problem. Wir wissen nicht, was da noch passiert ist. Also ich denke mal, wir haben beobachtet, dass wir jetzt zu Gast sein durften. Wir sind eingekehrt. Wir haben gespeist. Und Jesus hat in dieser Gegenwart wie eine Sonne gewirkt. Da ist dieser Jesus, dem ist kein Blick umsonst. Mit jedem Blick berührt er. Mit jedem Blick heilt er. Mit jedem Blick schwingt er irgendetwas Neues in uns an. Er repariert. Er gibt neue Gedanken. Er lässt Altes verblassen. Und der Zachäus, er sieht diesen Jesus. Und er schafft eine Bindung zu ihm. Eine Bindung fürs Leben. Dieser Augenblick, da ist nicht viel Zeit dazwischen. Dieser kurze Augenblick hat gereicht, damit Zachäus seine Bindung an Jesus festmacht. Und es ist egal, ob Jesus morgen weiterzieht. Das ist ihm egal. Diese Bindung ist für die Ewigkeit. Weil es eine Bindung hin zum Leben ist. Weil es eine Bindung hin ist zu einem Leben, welches sich lohnt, welches reich ist, welches seinen großen Schmerz geheilt hat. Und in dem Augenblick, wo Jesus ihm begegnet, mit ihm isst und trinkt, ist die Mauer abgebrochen, die soziale Mauer, die ihn von dem Rest des Volkes trennte. Und es ist noch mehr abgebrochen. Es ist die Mauer zu Gott hin abgebrochen. Auch dort ist ein Weg frei. Denn er hat sehr wohl begriffen, dass Jesus der Sohn des Höchsten ist. Der Menschensohn. Der Lebensbringer. Und Zachäus stand auf und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vielfach. Vierfach. Boah. Was sagt der da? Wisst ihr, auch unsere Gesellschaft ist davon geprägt, von einer bestimmten Rangfolge der erstrebenswerten Güter. Und eines der ganz hohen Stellenwerte hat zum Beispiel Karriere, Reichtum, ein guter Beruf und Familie ist schon ziemlich weit unten. Und die Menschen unserer Zeit meinen, das bringt Glück und Segen. Wenn ich das einmal habe, dann ist alles gut, alles schick, dann brauche ich nichts anderes mehr. Und das empfinde ich als eine der großen Verirrungen unserer, ich sag mal, westlichen Gesellschaft. Der großen Fehler unserer westlichen Welt. Ich weiß nicht, wie es in anderen Erdteilen ist, wie es im Iran ist, wie es jetzt weiter östlich ist, zum Beispiel in Moldawien, in Russland, in der Ukraine, wie es in Asien ist, ich weiß es nicht. Aber ich empfinde, hier haben die Menschen, nicht, dass sie etwas Falsches erkannt haben, aber sie haben die Wertigkeiten falsch gesetzt. Sie haben in ihrem Leben das Wichtige für Unwichtiges eingetauscht. Sie begreifen gar nicht, dass Geld nicht gleich Glück ist. Natürlich brauche ich zum Leben auch Geld. Und es ist auch schön, wenn man nicht zu wenig davon hat. Und man fühlt sich geehrt, wenn man zum Beispiel auch eine Arbeit hat, die nicht zu gering bezahlt wird. Aber macht es das Glück im Leben aus? Wann kommt das Glück in einem Menschen? Und da ist es Weisheit, das für sich selbst zu beobachten. Wann bin ich glücklich? Oder was macht mich unglücklich? Und der Zachäus hat in diesem Augenblick erkannt, meine bisherig gesetzte Wertigkeit war falsch. Grundfalsch. Aber er hat es nicht gesagt. Also diese Buße war nicht ein Sündenbekenntnis. Es war nicht einfach, muss ich hinstellen und denken, ich bin ganz schlecht, ich habe das und das falsch gemacht und ich habe übergebt mir alle. Ja, so, also, sondern dieses Sündenbekenntnis war einfach, ich weiß jetzt, was wichtig und wertvoll ist. Und das reicht auch. Ich meine, dieses Sündenbekenntnis hier, was ich gerade so karikiert habe, ist auch wichtig. Zum Beispiel sagt Jesus die Geschichte, wo zwei Menschen in einem Tempel oder in einer Synagoge beten. Der Priester oder der Schriftgelehrte stellt sich vorne hin und sagt, ach, lieber Gott, ich danke dir für alles. Und dass ich nicht so bin wie der arme Mann da hinten. Und der arme Mann da hinten, der Zöllner, auch wieder so einer, der schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, dieser arme Mensch, dieser arme reiche Mensch, der ging gerechtfertigt raus. Also auch diese Möglichkeit ist da. Und so lasst uns, wir sind dabei, lasst uns empfinden, was dem Zachäus, wie es dem Zachäus geht. Also ich empfinde selber, der hat eine unwahrscheinlich große Freude in sich. Sein Gesicht ist hell geworden. Aber auch etwas in ihm ist den Tränen nahe. Er könnte weinen. Er weiß nicht, ob vor Reue oder vor Glück. Die Augen werden feucht. Und dann weiß er, dass dieser Augenblick, diese kleine Stunde in seinem Leben eine große Bedeutung hat. Es ist wie ein Finden zu sich selbst, eine Sinneserweiterung, eine Tiefe bekommen, eine hintergründige Erfahrung, eine Übersicht haben. Metanoia. Und dass er sagt, ich erstatte es vierfach, hat noch einen anderen Hintergrund, denn nach dem Gesetz der Juden war es okay, wenn man jemand etwas Schaden zugefügt hat, es zweifach zu erstatten. Und der sagt, das reicht nicht. Ich erstatte es vierfach. Ich will wirklich, wirklich Wiedergutmachung. Ich will die Lücken büßen. Ich möchte die kaputten Dinge flicken, und zwar gründlich. Und hier sehen wir, dass Jesus imstande ist, zuerst den Sinn zu verändern. Und zwar allein durch seine Gegenwart. Der muss gar nicht viel sagen, der muss einfach nur schauen. Und aus dieser Änderung des Sinnes kommen dann die würdigen Werke der Buße. Das heißt, das fließt dann einfach nur so raus. Und ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge. Und wie geht es weiter? Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abraham ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und so möchte ich zum Schluss uns allen Mut machen. Es ist in Deutschland ebenfalls eine Mehrheitsmeinung, die falsch ist. Nämlich, die Mehrheitsmeinung heißt, der andere ist schuld. Kennt ihr das? Ja? Der andere ist schuld. Der ist böse. Der hat mir was getan. Und der ist ganz schlecht. Und der. Und wenn es mir mal schlecht geht, der andere ist schuld. Wisst ihr, was das heißt? Es heißt, ich nehme mir selbst die Möglichkeit, meine schlechte Situation zu verändern, zu verbessern. Ich beraube mich eines großen Schatzes, wenn ich sage, der andere ist schuld. Es geht nicht weiter in meinem Leben, wenn ich sage, der andere ist schuld. Egal, ob es in der Gemeinde ist, ob es in der Familie ist, ob es unter Freunden, auf Arbeit ist, im Haus ist, bei dem, die noch im Haus wohnen. Sobald ich das denke oder sage, der andere ist schuld, habe ich keine Chance, aus dieser Situation rauszukommen. Das Einzige, was ich für mich tun kann, ist eine eigene Metanoia, eine eigene Buße. Und selbst dann, wenn ich überzeugt bin, dass ich nicht schuld bin und es mir trotzdem schlecht geht, ist die einzige Chance, selbst Metanoia zu üben, selbst in sich zu gehen. Und dafür haben wir unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, es gibt so oft Situationen, wo man ja die eigene Schuld nicht mal sieht. Und also ich bin mir relativ sicher, weil ich so halbwegs logisch schlussfolgern kann, dass ich auch sicherlich viel zu viel Gelegenheiten hatte, mich in die Schuld der anderen zu bringen und ich ahne es nicht einmal. Also, wenn andere irgendwie komisch reagieren, Vielleicht war ja etwas von mir der Auslöser. Aber ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht. Und so, wie soll ich mich da schuldig fühlen? Geht nicht. Aber wenn ich merke, dass die Beziehung gestört ist und die Beziehung soll wieder heil werden, dann ist der einzige Weg, in mich zu gehen. Und dafür haben wir Jesus. Und das ist, finde ich, so wunderbar an diesem Herrn Jesus. Wir können zu ihm beten. Wir können ihn bitten, er der Sohn Gottes. Wir können durch ihn bitten, zum Vater direkt gehen. Unser Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi. Und dann sagen wir ihm das, was uns wehtut, was uns beschäftigt, was uns nicht loslässt, was uns Schmerzen bereitet. Und er ist einfach da und ist die Sonne. Während im Zachäus der Winter war, er hatte einen dicken Schutzmantel angelegt, um ja nicht die bösen, kalten Blicke der anderen zu spüren, kam Jesus und war der Frühling. Der kam rein wie die Frühlingssonne. Und dem Zachäus wurde es warm. Und der hat seinen Wintermantel ausgezogen, weil er genau wusste, von diesem Jesus kommen keine kalten Pfeile. Und diese Wärme, diese menschliche Zuwendung, die Jesus in perfekter Art und Weise den Menschen gibt und auch heute noch geben will, die lässt es warm werden. Und der Zachäus, dem ist warm geworden. Und uns darf es ebenfalls warm werden. Wir dürfen diese Sonne des Frühlings genießen, die Jesus mitbringt. Und wir dürfen auf die Art und Weise, in der wir merken, es ist gut so, dürfen wir unser Leben von innen heraus in die Tiefe hin verändern. Wir dürfen Buße tun. Wir dürfen das auch öffentlich tun hier im Gottesdienst. Wir dürfen davon erzählen, wie es uns geht. Und die Gemeinde darf auch diesen Schutzraum mit Wärme umhüllen. Nicht, dass irgendwo kalte Pfeile wiederkommen. Und das ist so etwas, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, was ich uns weitergeben wollte, wo ich selber persönlich noch viel lernen möchte, aber auch immer diese Frühlingssonne unseres Herrn Jesus selber genießen und ergründen möchte. Dazu möge uns Gott segnen. Amen.